Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er lebt und er arbeitet in Stuttgart. Er ist Filmemacher und Filmproduzent und er hat jetzt für seinen neuen Film erstmals die Seiten gewechselt und ist Hauptdarsteller im Film Der weiße Maasai-Krieger. Heute kommt der Film ins Kino. Guten Morgen und herzlich willkommen, Benjamin Eicher.
Guten Morgen, schön, dass ich bei euch sein darf.
Ein ganz besonderer Tag insofern, weil wenn man denn in die Kinos kommt und auch noch der Hauptdarsteller im eigenen Film ist, ist das ja etwas, was einem nicht jeden Tag widerfährt.
Ja, das ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich habe schon viele Filme gedreht und ich habe auch früher oft probiert, so kleine Side-Characters zu geben. Und ich habe mich immer rausgeschnitten, weil mir das nicht gefallen hat.
Und wie ist es jetzt, wenn Sie der Hauptdarsteller sind?
Ich war ganz gespannt darauf, wie das sein wird. Ich habe da gedreht, habe versucht, mich vorzubereiten, indem ich mich einfach gefilmt habe, manchmal beim Frühstück, und versucht habe, nichts zu machen. Also nicht auffällig zu spielen oder unauffällig zu spielen, sondern nichts zu machen. Und ich glaube, das hat funktioniert. Ich habe allerdings einen Trick nachher angewandt. Ich habe dem Cutter verboten, etwas herauszuschneiden, wenn ich ihm sage, nimm das raus, weil ich dumm gucke oder weil ich irgendwie schief gucke. Er hatte die Macht über mein Bild und das war sehr gut.
Sie haben den Film sicher dutzende Male schon gesehen. Das ist einfach so, das gehört zum Geschäft, weil man ja auch auf alle Nuancen achten muss. Haben Sie sich da in dieser langen Phase an sich selbst gewöhnt?
Ich habe mich vor allem an meine Stimme gewöhnt. Ich dachte vorher, dass die Stimme, die ich habe, nicht kompatibel ist fürs Fernsehen oder fürs Radio oder für ein Medium, wo das aufgenommen wird.
Begründung?
Ich dachte, die ist ein bisschen zu hell und vielleicht ein bisschen zu schnell und nicht rau genug. Also man muss ja sowas. Ich habe mich an meine Stimme gewöhnt und habe mich mit meiner Stimme versöhnt. Mittlerweile mag ich sie.
Okay. Ansonsten ab heute beginnt das große Gucken darauf. Erstens, wie reagieren die Zuschauer auf den Film? Und zweitens, wie reagieren die Kritiker?
Ja, also es gibt eine wunderbare Situation für einen Filmemacher, wenn er vorne im Kino sitzt bei seiner Premiere und er schaut nach hinten und die Menschen lachen an der Stelle, wo sie lachen sollen. Und die Menschen gucken gespannt und es ist mucksmäuschenstill, sodass man neben dem Film kein Rascheln hört von Popcorn oder von Chips. Dann ist man als Filmemacher wirklich, wirklich glücklich. Das Zweite ist, man erwischt sich zu Hause, wenn man Kritiken liest. Und das kann manchmal nicht einfach sein. Also manchmal ist das so, dass das schmerzen kann. Jetzt ist der Film in Amerika schon auf Netflix und ich bekomme die ersten amerikanischen Berichte darüber und die sind wirklich toll und ich bin wirklich froh.
Und Sie haben jetzt auch im Süden von Baden-Württemberg eine Veranstaltung gehabt in einem ganz alten Kino, wo überraschend viele Menschen dann auch gekommen sind, und da sind Sie dann auch mit der beruhigenden Gewissheit nach Stuttgart zurückgekommen, dass es ja möglicherweise auch doch funktioniert.
Das war toll. Das war in Mülheim in einem ganz alten Kino. 200 Leute, es war pickepacke voll. Es war selber ein Maasai-Krieger da, eine Frau, die dort in der Masamara Brunnen baut. Und die Menschen waren ganz lange nach dem Film noch da, haben anderthalb Stunden mit mir diskutiert. Es hat einen Riesenspaß gemacht.
Der weiße Maasai-Krieger ist ein Dokumentarfilm, der heute in die Kinos kommt. Und Benjamin Eicher ist erstens der Regisseur, zweitens der Hauptdarsteller und drittens unser Leutegast heute Vormittag. Ein Film, der wie zustande gekommen ist?
Ich hatte großes Glück. Benjamin heißt Sohn des Glücks und das hat zugeschlagen, als ich für Universal in der Masamara drehen durfte. Da gibt es das River Crossing, das heißt 1 Million Gnus müssen von der einen Seite des Flusses auf den anderen wandern, um dem Futter hinterher zu wandern. Und wir haben einen Film darüber gemacht, weil die Krokodile auf die Gnus warten. Und das ist ein Naturschauspiel. Und da hatte ich einen Tracker, der hat mir die besten Plätze gezeigt zum Filmen. Und der war ein Maasai-Krieger.
Okay.
Und wenn man beim Filmemachen auf die schönsten Situationen wartet, hat man sehr viel Zeit, sich kennenzulernen. Und ich habe ihn gut kennengelernt. Und dadurch habe ich das echte Maasai-Dorf gut kennengelernt. Und am letzten Abend, als ich nach Hause fahren musste, ist der Dorfälteste, der geistige Führer der Maasai, gekommen und hat gesagt, Benjamin, die Leute lachen mit dir. Ich lache immer weniger. Ich merke, dass wir aussterben. Es wird unsere Tradition nicht mehr lange geben, weil die jungen Leute, die wollen mittlerweile Handys haben, die wollen in die Stadt, die wollen nicht mehr hierbleiben. komm bitte zurück und mach nochmal über unsere Tradition einen Film. Vielleicht ist das die letzte Möglichkeit.
Das war der Ausgangspunkt. Dann haben sie sich's überlegt. Dann kam irgendwie die Idee, diesen Film dann auch tatsächlich zu machen, auch mit Ihnen als Hauptdarsteller. Wie waren die ersten Stunden und Tage in einer Zivilisation, die mit der unseren ja nicht so schrecklich viel zu tun hat?
Es ist so, dass ich seit langer Zeit sehr viel reise und sehr viel Dokumentation drehe. Das heißt, ich bin schon gewöhnt daran, außerhalb unserer denaturalisierten Welt zu leben. Mhm. Das war kein Problem für mich. Erstaunlich für mich war, wie diese Menschen anders denken, wie diese Menschen in der Natur anders reagieren und wie diese Menschen anders mit der Natur umgehen. Das war beeindruckend.
Wovon leben die?
Die Maasai-Krieger und auch die Menschen in der Masai Mara essen keine Wildtiere. Aha. Die leben nur von ihren domestizierten Tieren, vor allem von Kühen, das ist ihr ganzer Besitz, und von Schafen und Ziegen.
Was bauen die zusätzlich an?
Es gibt wenig Anbau. Es werden noch Beeren gegessen, aber ich habe zum Beispiel ganz wenig Felder gesehen, wo irgendwelches Korn oder so angebaut wird. Also teilweise von dem, was sie von der Natur bekommen und eben von domestizierten Tieren. Was sie mit der Natur machen, und deswegen ist es bis heute der Ort auf der Welt, wo am meisten Tiere leben, sie schützen diese Tiere.
Okay. Tauschen die, um an irgendwelche anderen Sachen zu kommen? Weil allein mit den Beeren und dem Fleisch kann ein Volk ja im 21. Jahrhundert nicht überleben.
Also in der Tat können sie es, wenn man den Tourismus dazu zählt. Das heißt, viele Maasai sind im Tourismusbereich beschäftigt, als Führer, als Fährtenleser, als Aufpasser natürlich. Also sie beschützen dann auch diese Maasai-Camps, die es da gibt, also die Camps für die Touristen, die es da gibt. Andererseits werden natürlich auch Schmucksachen verkauft oder Folkloreabende veranstaltet. Was das Schöne für mich war, ich war nicht in einem Maasai-Museum, sondern ich war in einem richtigen Dorf. Und ich glaube, so ist auch die Chance zustande gekommen, die Menschen so kennenzulernen, dass sie gesagt haben, dieser Mensch ist der Richtige, um der erste Mensch außerhalb der Maasai-Kultur zu werden, der ein Maasai-Krieger werden darf.
Das heißt, Sie haben die auch, oder die haben Sie dann auch sofort in Ihre Gemeinschaft aufgenommen?
Ich wurde ausgewählt. Also wir hätten nicht jemand anders mitbringen dürfen, um den Film zu machen, sondern er hat mich ausgewählt, ein Maasai-Krieger zu werden. Und die Menschen haben mich unglaublich freundlich aufgenommen und waren unglaublich offen.
Wie und mit welchen Aufnahmeritualen wird man Maasai-Krieger?
Also es gibt verschiedene Stationen, um ein Maasai-Krieger zu werden. Erstmals beginnt das schon in der Kindheit. Da wird den Kindern ein Zahn extrahiert. Das ist für die ein Schönheitssymbol, wie wir zum Beispiel ein Tattoo haben. Aha. Das passiert ganz früh und es gibt die Aufgabe, dabei regungslos zu bleiben. Wenn man dabei regungslos ist, also wenn man meditativ das als Kind schon hinbekommt, regungslos zu bleiben bei einer Zahnextraktion, dann ist das den Schmerz zu ignorieren, dann ist das der erste Step, dass man später als Maasai-Krieger ausgewählt wird. Meine größte Prüfung war, als ich Blut von einem Tier trinken musste, was gerade stirbt. Das heißt, wir haben ein Schaf bekommen und das wurde getötet, also auch von mir getötet. Und ich habe dann das Blut aus der Halsschlagader getrunken. Und ich habe mir vorher vorgestellt, dass das grausam ist und dass ich das nicht kann und dass ich vielleicht sogar mich übergeben muss und dass das komisch ist. Aber in dem Moment, wo ich ein Maasai war, und ich rede nicht davon, dass ich kostümiert war, sondern wo ich wirklich angefangen habe, ein Maasai zu sein, mit den Menschen zusammen, hat sich das für mich ganz natürlich angefühlt.
Das bedeutet, würde man dieses Ritual heute hier in Stuttgart wiederholen, würde das unter ganz anderen Prämissen und auch mit ganz anderen Reaktionen Ihrerseits vermutlich ablaufen?
Mit komplett anderen Reaktionen meinerseits. Mein langjähriger Freund und Geschäftspartner, der Timo Johannes Meyer, der dort auch die Kamera gemacht hat, dem habe ich gesagt, probier du doch auch mal. Und dann ist er auf die Knie gegangen und hat das Blut probiert. Er steht auf und das kann man in dem Film sehen. Er ist entsetzt. Und dieses Entsetzen habe ich bei mir auch vorgestellt. Das war aber nicht vorhanden. Was bei mir vorhanden war, und ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, ist, es war euphorisierend.
Ja, also dieses Entsetzen ist möglicherweise auch Teil unserer kulturellen Tradition. Und da die Maasai nun eine vollkommen andere Tradition haben, ist es für die auch, ja, in Anführungsstrichen, normal.
Ich habe einen kleinen Trick angewandt, um das auch zu zeigen danach. Wir hatten Ketchup dabei und eine Hot Sauce. Und nachdem ich das Blut getrunken habe, habe ich den Maasai Ketchup gegeben. Also eine zerquetschte Tomate angereichert mit Süßstoffen in eine Plastikflasche gepresst. Aha. Die Maasai nehmen den Ketchup und probieren das und gucken genauso geekelt wie Timo gerade, als er das Blut getrunken hat.
Okay.
Ja, das heißt, es ist eine Vorstellung von dem, was wir machen.
Es gibt, glaube ich, noch ein anderes Aufnahmeritual. In Ihrem Fall hat man, glaube ich, für Sie Gott sei Dank darauf verzichtet. Das ist eine öffentliche Beschneidung.
Ja, neben dem Ritual, den Zahn zu ziehen, gibt es auch eine Beschneidung. Das findet auch im Kindesalter statt. Deswegen musste ich das auch nicht machen. Meine Eintrittskarte in die Möglichkeit, ein Maasai-Krieger zu werden, war wahrscheinlich meine offene Art und mein Lachen.
Ja.
So wurde ich ausgewählt, dass ich vielleicht der Richtige sein könnte, dorthin zu gehen und es wiederzugeben, was es bedeutet, ein Maasai-Krieger zu sein.
Man lernt ja auch mit bestimmten praktischen Übungen, ein Maasai-Krieger zu werden. Was ist Ihnen diesbezüglich besonders in Erinnerung geblieben?
Die wichtigste Übung der Maasai ist der Umgang in der Natur und mit der Natur und zu spüren, wie nah darf ich an die Tiere heran? Wie muss ich mich verhalten, um die Tiere zu vertreiben? Weil die Maasai sind keine Jäger, sie sind Verjäger. Sie schützen die Tiere vor sich und sich vor den Tieren.
Was haben Sie da eigentlich gegessen und getrunken?
Also trinken war in der Tat ein Problem und das war auch ein Kompromiss. Die Maasai trinken einfach das Wasser, was in dem Fluss ist und was da in kleinen Tümpeln ist. Das hätte mir eine schlimmste Diarrhoe verursacht. So durfte ich wirklich Wasser aus Flaschen trinken.
Okay, kein Alkohol?
Kein Alkohol durfte ich trinken und gegessen habe ich das Fleisch von den Tieren, die wir selber geschlachtet, teilweise selber gestohlen haben. Das ist auch eine Szene in dem Film, wie wir in ein Maasai-Dorf gehen und da versuchen, ein Schaf zu stehlen. Dazu werden noch Beeren gegessen, die die Natur produziert. Auch Blätter teilweise. Es wird zum Beispiel aus Elefantendung wird Tee gemacht. Also die haben sehr interessante Arten, sich zu ernähren.
Und aus Dung werden Häuser gebaut, die funktionieren?
Die funktionieren. Also ich war nicht mehr überrascht, nachdem ich gelernt habe, dass aus Elefantendung ein wunderbarer, heilsamer Tee gemacht wird, war ich nicht mehr überrascht, dass die ihre Häuser tatsächlich aus Kuhdung bauen und dass die wochenlangen Regen aushalten.
In diesen Häusern haben Sie auch geschlafen?
In diesen Häusern habe ich nicht geschlafen. Ich musste oder durfte in der Natur schlafen. Wir haben wirklich in der Wildnis gearbeitet. Ich bin ja nicht ein Maasai geworden, ich bin ein Maasai-Krieger geworden.
Okay.
Und die Maasai-Krieger werden 3 Jahre lang ausgestoßen aus den Dörfern. Die müssen in der Natur 3 Jahre lang leben.
In der Hängematte dann geschlafen oder auf dem Boden?
Auf dem Boden.
Auf dem Boden?
Ja, also was ich interessant fand ist, die Plastikkultur ist ein wenig angekommen bei den Maasai. Die hatten ein Plastikunterboden, auf dem sie geschlafen haben, damit das Wasser nicht durchdringt. Das war aber das Einzige. Also jeder Maasai hat noch einen Spiegel, einen kleinen, bei sich.
Aha.
Das sind aber die einzigen Instrumente aus unserer Welt, die mit sich führen.
Welche Tiere haben Sie nachts besucht?
Alle, würde ich sagen. Also alle? In der Nähe waren alle Tiere. Es gibt natürlich dort auch sehr, sehr gerne Ameisen, die einmal zwicken nachts. Das war allerdings nicht das Problem. Also
Moskitos?
Nee, das größte Problem war, dass der Maasai, der am liebsten neben mir geschlafen hat, der hat sehr laut geschnarcht.
Okay, gut. Wilde Tiere, Löwen, Elefanten, wie weit weg in der Nacht?
Also, die Löwen und Elefanten waren nicht gefährlich nah, sonst hätten mich die Maasai geweckt und wir wären weggegangen.
Die spüren das, ahnen
das? Die spüren das, ja. Die wissen das. Die wissen immer, wo die Tiere sind. Die sehen die Tiere, die riechen die Tiere, die fühlen die Tiere. Die haben mich nie in eine Situation gebracht, wo ich das Empfinden hatte, dass es gefährlich ist. Obwohl wir 5 Meter von Hippos entfernt waren, obwohl wir 10 Meter von Elefanten entfernt waren. Aber es gibt eine Szene in dem Film, da beobachten wir eine Elefantenfamilie und dann sieht man, wie das Alpha-Tier sich entfernt von der Gruppe, uns beobachtet, dann gehen wir nicht weg, dann richtet es den Kopf auf, dann gehen wir nicht weg, dann fängt es an mit den Ohren zu wackeln und dann sagen die Maasai mir, jetzt. Und dann rennen wir und dann geht das Tier ein paar Schritte auf uns zu, merkt aber, dass wir die Sprache verstehen von dem Tier, dass wir also weggehen und zieht sich wieder zurück.
Das war dann eine friedliche und nicht gewalttätige Lösung eines offenkundigen Kommunikationsproblems.
Das war genau das, was die Maasai in diesen 3 Jahren lernen. Das Miteinander mit der Natur. Den Respekt vor der Natur und wie man sich gegenseitig vertreibt.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Filmemacher Benjamin Eicher, der aus einer durchaus spannenden Familie kommt. Vater, Theologieprofessor.
Jawohl.
der heute was ganz anderes macht?
Er hat sich vor allem wiedergefunden in der Psychologie. Also nachdem er Philosophie studiert hat und Theologie und dann lange als Theologe gearbeitet hat, auch als Dozent in Paderborn, hat er dann seinen großen Frieden gefunden in der Gesprächstherapie nach Rogers.
Hat er denn mit der katholischen Kirche eigentlich gebrochen oder würden Sie so weit nicht gehen?
Er hat nicht mit der katholischen Kirche gebrochen. Er begleitet immer noch die katholische Kirche, aber heutzutage vor allem darin, dass er tolle Facebook-Kommentare zu allen Themen macht, die die katholische Kirche produziert.
Theologie, Philosophie war für Sie nie ein Gebiet, wo Sie gesagt haben, da mache ich beruflich was draus?
Also die Theologie hat mich nicht interessiert. Mein Vater war so tief in der Theologie, dass die Schriftstücke, die er gemacht hat, unlesbar waren. Das waren so wie Mathematikformeln. Okay. Ich habe ihm immer vorgeworfen, er versteckt sich dahinter.
Also
er denkt anders als das, was er schreibt, und deswegen versteckt er sich dahinter. Und dann hat er auch angefangen, trivialer zu schreiben, und dann habe ich auch verstanden, was er sagen wollte. Und er hat sich dann irgendwann in die Richtung gelöst, dass er versucht hat, Menschen wirklich zu helfen mit Gesprächstherapie.
Okay.
Und darin ist er sehr stark aufgegangen.
Jetzt nochmal auf Ihre Person zu kommen. Theologie war nie ein Thema. Sie haben von Anfang oder relativ früh gewusst, dass Filmemachen Ihre Berufung ist?
Filmemachen war für mich immer ein Medium, wo ich das, was ich in meinem Kopf habe, die Bilder, die ich in meinem Kopf habe, umsetzen kann und zeigen kann.
Ja.
Ich war nicht ein mathematischer Mensch und ich war auch nicht so ein Mensch der Physik oder so. Ich habe immer in Bildern gedacht. Und als ich in die Waldorfschule gekommen bin, haben die mir gezeigt, wie man das umsetzen kann. Und zwar durch die Literatur, durch das Theater und dann, da war ich moderner als die Waldorfschule, eben durch das Medium Film.
Und Filmemacher war für Sie auch immer verbunden mit dem Wunsch, Grenzen A auszutesten und Grenzen B auch mal zu überschreiten?
Ja, ich bin aufgewachsen mit den Ärzten. Ich weiß nicht, ob Sie die Ärzte kennen.
Ja, klar.
Da gab es ein Album, das hieß Ärzte ab 18. Und da haben die mal alles gesagt, was man so überhaupt nur sagen kann. Egal, ob das erlaubt ist oder nicht. Das Album durfte dann auch nur unter dem Tresen verkauft werden. Filme machen war für mich die Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, dass man erstmal über alles sprechen kann und dann mal gucken muss, was passiert. Weil wir werden so konditioniert, dass ganz vieles schlimm oder verboten ist in unserer Welt. Und ich finde, man muss selber erfahren, was für ein Schlimm ist und was nicht.
Auf der anderen Seite, wir leben heute gerade in Zeiten der großen Tabubrüche. Und da ist ja auch nicht alles schön, was auf uns einströmt.
Ich glaube, wir leben vor allem in Zeiten der großen Tabus. Und desto größer die Tabus sind, die wir selber haben und die Religionen oder geistige Führer uns offerieren und uns geben, desto mehr reagieren wir gegen diese Tabus, weil wir natürlich Angst vor uns selber haben. Wenn wir darüber sprechen, dass wir Angst davor haben, dass fremde Menschen in unser Land kommen, dann habe ich immer das Gefühl, wenn die Menschen wirklich sehen würden, wie das Leid ist, wenn die Menschen wirklich sehen würden, wie jemand in Lampedusa ertrinkt und die würden am Strand stehen, dann würden die dahin rennen und diesen Menschen retten.
Und Sie haben auch, wenn ich das sagen darf, im persönlichen Bezug, Ihre Mutter hat ein Hilfsprojekt in Benin in Afrika.
Ja, die hat vor 35 Jahren ein Projekt in Brasilien gegründet für AIDS-kranke Menschen und in Benin haben wir dieses Projekt fortgesetzt und da auch ein Projekt für taubstumme Kinder.
Und in Afrika ähnliche Zielgruppe oder ähnliche Vorstellungen, wie man den Menschen dort helfen kann?
Also in Afrika ist genau das, was wir gerade besprochen haben, mir total bewusst geworden. Das Tabu ist total. Das heißt, man kann weder gegen die Familie agieren, noch gegen die Religion agieren, noch gegen den Staat agieren. Man darf als Bürger nur ein kleines Kind sein, was nach oben schaut und akzeptiert. Das Tabu ist total.
Keine Perspektive für ein schönes Leben.
Keine Perspektive für ein schönes Leben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Benjamin Eicher, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Filmemacher, Filmproduzent aus Stuttgart. Aktueller Film, Der weiße Maasai-Krieger, kommt heute in die Kinos. Ein Mann im Übrigen, der auf eine ordentliche Palette an Filmen zurückgucken kann. Fangen wir mit den Spielfilmen an. Es gab mal einen, auch viele Jahre her, Kopf oder Zahl, mit der ganzen ehemaligen Boot-Crew an Schauspielern.
Das war aufregend, mit diesen Schauspielern zu drehen, ja.
Ja.
Die waren ganz eigene Charaktere. Und jeder hatte seinen eigenen Dickkopf und seine eigene Erfahrung. Und jeder hatte Bereiche, die mich sehr, sehr, sehr interessiert haben. Aha. Und die zusammenzuführen und mit denen zusammen spielen zu können, hat einen Riesenspaß gemacht.
Also um ein paar furchterregende Namen mal zu nennen, Ralf Richter, Claude-Oliver Rudolph, Heinz Hönig, Semmelrogge damals nicht, weil er im Knast war.
Doch, Semmelrogge war auch dabei.
War dabei. Dann nehme ich das zurück.
Wir hatten sie alle. Okay. Ja, er spielt einen Zigeuner, der in einem alten Wagen lebt und ins Drogenmilieu verstrickt ist.
Okay. Ein Film, der finanziell und publikumstechnisch eher gefloppt ist damals?
Also finanziell ist er im Kino gefloppt. Mhm. Es war ein Film, der schon damals, das ist 10 Jahre her, eigentlich darum ging, dass sich Menschen hier aufhalten wie heute die Asylanten, die ihren Weg suchen und die ihr Leben in einer Gesellschaft suchen, die sie eigentlich ablehnt. Und vielleicht war das ein bisschen zu früh. Wir hatten fantastische Bilder, die eher so amerikanisch angehaucht waren von dem Kameramann Markus Stotz, der ein ganz toller Kameramann ist. Es hat aber im Kino nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja.
Sie haben dann viel später eine andere Form von Film gemacht, in dem aber auch das ähnliche Prinzip wichtig war, Menschen, die als Außenseiter in einer Gesellschaft leben, die diese Gesellschaft eigentlich nicht will. Sie waren mal bei Crack-Abhängigen in Los Angeles, haben wie lang letztlich auch mit denen zusammengelebt?
Also ich habe 2 Wochen mit denen zusammengelebt und einen Film gemacht, auch mit dem Timo Johannes Meyer zusammen. Viele Interviews mit denen geführt und auch nachts mit denen auf den Straßen verbracht. Mich interessieren Randgruppen, mich interessieren Gruppen, die wir eigentlich nicht zu Gesicht bekommen. Die Crack-Süchtigen da, die leben im wichtigsten Bankenviertel der Welt und zwar genau daneben und werden dort nicht beachtet und nicht betrachtet und sind Abfall der Gesellschaft und da möchte ich hingucken.
Wie lebt man, wie überlebt man, wenn man weiß, dass die anderen einen als Abfall sehen?
Man nimmt Drogen. Ich habe gesprochen mit einem Schwerstdrogensüchtigen, der eine Freundin hatte, die gerade ein Kind bekommen hat, die auch schwerstdrogensüchtig war, also beide crackabhängig. Und am Ende des Gesprächs habe ich ihn gefragt, wer ist denn dein bester Freund? Mhm. Und er hat gesagt, mein Dealer.
Okay. Haben Sie während dieser 2 Wochen irgendjemanden getroffen, wo Sie sich hätten vorstellen können, dass der es nochmal packt?
Also wer in Skid Row auf der Straße lebt, der hat es schwer, da nochmal rauszukommen. Vielleicht möchte er auch gar nicht rauskommen. Vielleicht ist das auch ein Suizid auf Raten. Ich habe einige Menschen gesehen, die künstlerisch und fantastisch waren und da habe ich es gehofft, aber ich weiß es nicht.
Ja. Haben Sie auch Leute erlebt, die gesagt haben, ich will so nicht mehr leben und ich warte auf den irgendwie günstigen Moment, mir den goldenen Schuss zu setzen?
Ehrlich gesagt habe ich nur Leute da erlebt, die gesagt haben, ich will genauso leben, wie ich lebe.
Okay. Mit allen trostlosen Perspektiven, auch was die Zukunft angeht?
Mit jeder trostlosen Perspektive, ja.
Wenn Sie zurückgucken, wie viele Naturdokus haben Sie plus minus gedreht?
Ich denke, es werden fast 40 sein. 40, 50 Naturdokus, ja.
Ganz schön viel.
Schön viel und ganz wunderbare Plätze auf dieser Welt durfte ich besuchen. Ich war zum Beispiel in Galapagos Island, okay, wo die Tiere ganz unberührt sind von den Menschen. Also wenn man dort als Besucher hingeht, dann gibt es nur wenige Pfade, auf denen man laufen darf. Man darf Tiere nicht anfassen, nicht füttern. Und so sind die Tiere aber so zutraulich, dass wenn man in einem Restaurant sitzt, dann kommt ein Pelikan und fliegt auf den Tisch, wo man gerade ist.
Okay.
Wunderbare Erfahrung. Madagaskar, dort durfte ich mit Lemuren drehen. Und Lemuren sind genauso wie im Film Madagaskar ganz lustige Tiere. Die kommen angehüpft und sehen so aus, als ob sie tanzen. Ganz viele wunderschöne Erfahrungen mit Tieren gemacht.
Wo war es schwierig und heikel, was das Drehen angeht?
Also schwierig und heikel war es deswegen nie, weil wir die Sachen immer so vorbereiten, dass wir Menschen vor Ort haben, die uns dann zeigen, wo man hingehen kann, wo es kompliziert ist, wo es nicht kompliziert ist. Was immer schwierig und heikel ist, ist zu sehen, das Einzige, was der Mensch gut kann, ist alles kaputt machen. Mhm. Also egal, ob wir im Amazonasgebiet waren oder ob wir in Madagaskar waren, der Mensch zerstört alles. Madagaskar hatte früher einen Baumbestand, ich glaube, von 80-90%. Heute sind 5-10% übrig geblieben. Auf dem Rest wird Reis angebaut.
Mhm. Amazonas? Auch schlimm.
Amazonas, Riesengebiete, die verseucht sind von der Ölindustrie, wo also Brachland ist, wo abgeholzt wird. Wobei, wenn ein Bauer abholzt, um dort etwas anzubauen, dann kann ich das noch verstehen. Also ich bekomme das in meinem Kopf hin. Aber wenn da ein Riesenbrachfeld gelassen wird von einer Firma, die Milliarden verdient hat und das nicht zumindest ordentlich aufgeräumt wird, Firmen wie Esso oder BP, die hinterlassen diese Gebiete einfach komplett zerstört. Das kann ich nicht verstehen.
Um nochmal auf die Tiere zu kommen, wenn man wilde Tiere dann irgendwann vor die Kamera kriegen möchte, dann kommen die ja nicht auf Kommando. Mit anderen Worten, das Warten ist Teil des Programms.
Warten ist Teil des Programms und etwas, was mir die Maasai beigebracht haben, was Schönes für mein Leben ist. Warten ist etwas Wundervolles und Zuschauen ist etwas Wundervolles. Wenn ein Maasai jemand besuchen möchte, dann kann das durchaus sein, dass er 4 Tage lang spaziert zu diesem Maasai. Wir würden denken, das ist Zeitverschwendung. Wir nehmen das Auto und sind in einer Stunde da. Er geht diese 4 Tage und er erfreut sich diese 4 Tage an der Natur, in der Natur. Es macht ihm Spaß, die Sachen zu beobachten und er nimmt die Natur wahr. Deswegen ist das für ihn gar kein Zeitverlust, weil die Zeit gar nicht so existent ist.
Das haben Sie dann auch verinnerlicht irgendwann, dass der Faktor Zeit für Sie eine andere Rolle gespielt hat, als Sie diese 2-3 Monate mit den Maasai gelebt haben?
Total, das merkt man auch im Film. Der Film fängt relativ rough an. Also wir sind in Deutschland, bereiten uns vor, fliegen und sind dann da in der Masai Mara und alles geht zack, zack, zack. Und am Anfang dachte ich immer, wir müssen jetzt mit dem Auto dahin fahren, um da eine Szene zu drehen und dorthin fahren. Und nach einiger Zeit habe ich gemerkt, nee, lass uns doch mal zu Fuß gehen und gucken, was passiert. Und lass uns doch mal spazieren. Und auf einmal war der Weg nicht mehr ein Weg, sondern ein Teil unserer Beschäftigung und hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Also dieser klassische Satz, der Weg ist das Ziel, in diesem Fall stimmt er?
Der Weg ist das Ziel und man muss den Moment wahrnehmen und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft denken, sondern in dem Moment, wo ich jetzt gerade bin.
Und Natur hat für Sie in Ihrem Denken und in Ihrem Fühlen auch einen anderen Stellenwert gekriegt?
Also Natur hatte schon immer einen großen Stellenwert für mich, weil ich auch schon früher im Wald unterwegs war und Pilze gesucht habe und weil ich auch schon früher Tiere mochte. Aber was einen Stellenwert bekommen hat, ist das Beobachten und das Zuhören und das Hören der Natur und das Sehen der Natur und das Schmecken und Fühlen der Natur.
Um nochmal auf die Maasai zu kommen, woran glauben die eigentlich? Weiß man das?
Also die Maasai haben nicht so eine wirkliche Historie und eine wirkliche Tradition. Es gibt einen Gott und der hat ihnen alle Rinder geschenkt, dieser Welt. Das heißt, denen gehören wirklich alle Rinder. Auch die Rinder, die hier in Baden-Württemberg sind. Die könnten die theoretisch abholen und müssten dafür auch nicht bezahlen, sondern die dürften die einfach mitnehmen.
Denen gehören aber nicht die Schafe und die Ziegen?
Nur die Rinder.
Okay.
Alle Rinder dieser Welt gehören ihnen. Ansonsten ist die Tradition, die die haben, sehr, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, weil sie weder aufgeschrieben ist, noch existiert in den Geschichten. Das heißt, wenn ein Maasai geboren wird, dann bekommt er den Namen von seinem Vater. Wenn der Vater stirbt, hat der Maasai noch eine Woche Zeit, sich von dem Vater zu verabschieden und dann bekommt er seinen eigenen Namen und vergisst den Vater.
Aha.
Genauso werden auch die Geschichten vergessen. Und die Traditionen werden transportiert im Moment, nicht geschichtlich.
Und was passiert mit den Verstorbenen, mit den Toten?
Ich weiß noch nicht mal, ob sie beerdigt werden oder nicht, weil du bist, sie sind gerade die erste Person, die mir diese Frage stellt und sie ist sehr, sehr, sehr interessant.
Okay.
Das muss ich für das nächste Mal recherchieren. Es ist nur so, dass sie im Geiste verabschiedet und dann vergessen werden.
Bedeutet das, dass deren Zukunft oder deren Sicht der Zukunft auch eine andere ist als unsere?
Auch die Sicht der Zukunft ist eine andere. Wenn ich mich mit einem Maasai-Krieger verabreden möchte für den nächsten Tag, dann kann ich sagen, guck mal, die Sonne geht auf und sie geht unter und sie geht wieder auf und dann treffen wir uns.
Ja.
Das versteht er. Aber ich kann nicht sagen, wir treffen uns nächste Woche um 3 Uhr irgendwas. Wir haben einem dann irgendwann eine Uhr gegeben, damit wir denen zeigen konnten, wie das mit der Uhr funktioniert und wann wir uns sehen. Aber sie haben es nicht in ihrer Kultur. Was sie in ihrer Kultur haben, ist, dass sie das Gestern und das Morgen vergessen, damit das Heute wirklich da ist. Und das ist ganz intensiv. Und wenn man mit den Maasai lacht, dann ist das das größte Lachen, was ich je erlebt habe. Und wenn man sieht, wie die agieren, dann ist es ganz echt und voll da.
Wenn das Heute das alles Dominierende ist, hat das auch Auswirkungen auf das soziale Miteinander? Gehen die auch anders, besser, freundlicher, solidarischer miteinander um?
Also was bestimmt eine Stärke ist, ist, dass wenn die zusammen feiern, dann wird wirklich miteinander gefeiert. Da ist auch keiner außen vor. Da sind die Kinder dabei, da sind die Frauen dabei, da sind die Männer dabei, die Dorfältesten sind dabei. Da gibt es keiner, der ausgeschlossen wird, weil er zu alt oder zu jung ist.
Ja.
Das ist wirklich ein festliches Miteinander.
Okay. Der Film startet heute, im Übrigen nicht der allererste Maasai-Film. Es hat Mitte der Nullerjahre mal eingegeben, ein Maasai-Film mit Nina Hoss in der Hauptrolle. Die haben wir übrigens nächste Woche am Mittwoch zu Gast in Leute. Was passiert mit ihrem Film jetzt heute Abend?
Also es ist der allererste Film über einen Maasai-Krieger. Sie hat mit Maasai zusammengelebt. Ich bin ein Maasai-Krieger geworden. Ich habe das große Glück, dass der Film heute einen Kinostart hat. Im Sendegebiet hier gibt es 60 Kinos, wo der heute Abend gezeigt wird. Und wir haben nochmal eine Vorpremiere in Esslingen im Traumpalast. Und wir laufen auch in allen Traumpalästen in Stuttgart und Umgebung.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Eins gehört.